den will ich Ihnen jetzt ein wenig verkürzt darbieten. Jüdischer Glaube und das Evangelium Jesu. Der jüdische Glaube wird zunächst einmal von zwei sehr wichtigen Elementen getragen. Das eine ist die Hoffnung Israels, die Hoffnung, dass Gott alle seine Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat, erfüllen wird und es an den großen Shalom, an den großen Frieden für Israel und die Völker führen wird. Auf diese Hoffnung hin, auf dieses Ziel hin, ist jüdische Hoffnung ausgerichtet und das Leben und die Gottesdienste Israels. Und an diese Hoffnung festzuhalten, auch wenn schreckliche Notzeiten über Israel ergehen und alles immer wieder auch den jüdischen Glauben in Frage stellen, an dieser Hoffnung festzuhalten, gehört zur Glaubenstreue des Volkes. Das andere Element jüdischen Glaubens ist vergangenheitsorientiert und meint die Geschichte Israels. Und die Geschichte Israels war immer die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und in notvollen Zeiten hat sich Israel immer aufgerichtet an den großen Taten Gottes, die in der Vergangenheit geschahen. Und eine der großen und der größte, überhaupt die größte Tat Gottes für Israel gilt im jüdischen Glauben die Befreiung Israels aus Ägypten, aus der Knechtschaft zur Freiheit, aus dem Tod zum Leben. Und dieses Geschehen wird an jedem Schabbat angesprochen, sowohl in den häuslichen als auch in den gottesdienstlichen Gebeten, aber auch an allen Festen und Festtagen Israels, selbst noch auf dem Friedhof in den Trauergebeten. Aber Gott befreite Israel nicht aus Ägypten, um es anschließend in eine grenzenlose Freiheit hinaus zu entlassen, sondern um Israel an sich zu binden. Das ist der Sinn des Bundesschlusses im Sinai. Und diese Bindung geschah durch Gottes Wort. Und Gottes Wort ist etwas anderes als Menschenwort, das heute viel und morgen nichts mehr gilt. Gottes Wort ist wie er selbst, unvergänglich, ewig bleibende, nicht zurückzunehmen. Gott nimmt nichts zurück, was er gesprochen hat. Es bleibt. Ihr seid mein Volk. Ihr gehört mir. Ihr seid mein Eigentum vor allen Völkern. Aber in diesem Bundesschluss geschah noch eine ganz andere Bindung, die eigentlich auch bewusst werden sollte. Nämlich die Bindung Gottes an Israel. Und diese Bindung Gottes an Israel geschah wiederum durch sein Wort. Und das hängt mit seinem Namen zusammen. Ich bin dein. So fängt die Zehn-Gebote-Rede Gottes an. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Tod zum Leben geführt habe. Ich bin. Und das im Hebräischen steht da, ich bin Yahweh, dein Gott. Und dieses hebräische Tetragramm, das man schlecht übersetzen kann, hat den Sinn, Ich bin, der ich bin, wie Luther das übersetzt hat. Oder, wie ich es sage, der ewig Seiende. Ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin, der ich immer war, der ich immer bin und immer sein werde. Dein Gott. Und das gilt für mein Wort. Ich bin dein. Meine lieben Freunde, das ist eine Liebeserklärung. So flüstert ja gerne ein Jüngling seiner Liebsten, an deren Hals er hängt, ins Ohr, nicht? Ich bin dein, und dann möchte er gerne weiter sagen, für immer und ewig, nicht? Und nach 4 Jahren sind sie auseinander vielleicht. Das ist Menschenwort. Aber wenn Gott so etwas sagt, dann gilt das. Und nun verstehen Sie, warum im Alten Testament immer wieder auch Israel als Braut Gottes bezeichnet wird. Oder als das ihm anvertraute Eheweib, das zur Hure wird, wenn es ihm davonläuft und anderen Mächten anhängt. Die Ehe mit seinem Gott bricht. Und dann Gericht. Ich bin dein. Und weil ich, der Herr, dein Gott bin, darum sollst du keine anderen Ehemänner haben, keine anderen Götter neben mir haben. Darum sollst du dir kein Bild, keine falschen Vorstellungen von Gott machen. Darum sollst du. Das sind die Bundessatzungen. Und Israel hat diese Bundessatzungen unterschrieben am Sinai mit den Worten: Alle Worte, die der Herr geboten hat, wollen wir tun. Können Sie nachlesen. Mit dem, wie nun Israel im Gehorsam in dieser Ehe lebt und wie es den Willen Gottes in den 10 Geboten den Völkern vorlebt, wird Israel zum Zeugen Gottes in dieser Welt. Transparent für seine Wirklichkeit. Und nun muss ich Ihnen noch dazwischen etwas erklären. Israel sagt zu diesen 10 Geboten nicht Gesetz. Das ist eine falsche Übersetzung von Torah. Torah heißt Weisung und nicht Gesetz. Findet sich auch Gesetze da drin, in dieser Weisung. Wer die Worte der Torah tut, wird durch sie leben. 3. Mose 18,5. Wer die Worte der Torah tut, wird durch sie leben. Schuld daran ist der Apostel Paulus, der hat jüdische Glaubensfakten ins Griechische übersetzt, den griechisch sprechenden Gemeinden in Galatien, in Ephesus, in Philippi und in Rom und so weiter darbringen müssen. Und hat kein entsprechendes Wort für Tora gefunden, hat er den Begriff Nomos genommen. Nomos heißt nun mal Gesetz. Und Luther hat das nicht gemerkt bei seiner Übersetzungsarbeit. Also sagen Sie in Zukunft zu den 10 Geboten Tora und was dazugehört. Das sind nämlich noch 603 Mitzvot in der schriftlichen Tora der 5 Bücher Mose. So, und jetzt kann ich nicht noch ein Referat über Tora und Toraförmigkeit halten. Das würde also doch, da könnten wir um Mitternacht ins Bett gehen. Nun, Israel im Bund Gottes, als Zeuge Gottes vor der Welt, wenn es diese Tora lebt und für den Willen Gottes und transparent wird für die Völker. Gott sei's geklagt. Israel hat's nicht gekonnt. kaum hat es die Bestätigung, die Antwort gegeben, alle Worte, die der Herr geboten hat, wollen wir tun, das goldene Kalb. Da zerbrechen die Tafeln. Dass Israel es nicht konnte, setzte bei einigen Menschen in diesem Volk ein Fragen aus. Können wir die Tora überhaupt halten? Wird sie in unserem Volk gehalten? Ist die Tora nicht wie ein Spiegel, in den hineinzuschauen, wir unsere Verlorenheit erkennen? Denn wer die Tora nicht tun kann oder tut, der wird nicht durch sie leben, sondern sterben. Wir erkennen unsere Verlorenheit vor Gott. Die Tora zeigt uns den heiligen Gott auf. Auf ihr liegt die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die uns blendet und verbrennt. Wer die Tora nicht tut. Und so setzte diese Erkenntnis bei einem kleinen Teil des Volkes Israel in der Geschichte immer ein Leiden aus. Leiden für das Volk. Leiden um Gottes Willen. Leiden um der Tora Willen. Denken Sie an die Propheten. Und dieses Leiden an Israel führte konsequenterweise immer zum Leiden in Israel. Lesen Sie die Klagelieder Jeremias, dann verstehen Sie. Und unter diesen Menschen, die so fragen konnten und so erkennen durften, kam eine Vision auf. Die Vision nach einem Gerechten, nach einer Stellvertretung, die für uns alle die Tora erfüllt, auf die wir uns berufen können. Die Gottesknechtslieder bei Jesaja weisen das auf. Und schließlich im Jesaja 53 wird das ganz deutlich. Für wahr, den wir uns erträumen und ersehnen, der trug unsere Krankheit. Und die Formulierung ist so, dass das, was einmal kommen und geschehen wird, in Vorwegnahme heute schon für uns gelten darf. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Shalom hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich überspringe ein wenig die Entwicklung dieser Geschichte. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott die Antwort auf diese Sehnsucht. Sandte Gott den einen Juden, der das tat und trug, was sonst kein Mensch konnte und kann, der das Joch der Tora auf sich nahm, ihre reinen Quellen lehrte und sie lebte und nicht das, was die Schriftgelehrten daraus gemacht haben. Und die Tora auch seinem Volk vorlebte und somit sich als die erhoffte Stellvertretung für Israel präsentierte. Damit aber jeder aus dem Volk begreift, dass er im Gericht nicht einmal mit der Tora im Arm vor Gott stehen kann und sagen, Herr, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, radikalisierte Jesus zwei Worte der Tora, zwei Gebote der Tora. Versteckt noch eine dritte. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer nur ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat bereits mit ihr die Ehe gebrochen. Was meint denn Jesus damit? Jesus meint, Ehebruch fängt nicht erst an, wenn ich mit einer anderen im Bett liege, sondern Ehebruch fängt hier an. In meiner Sexualität, die so stark und brennend werden kann, dass ich mich vergesse, selbst in Gedanken und Träumen, es muss gar nicht zur Vollendung kommen, meine Unfähigkeit, die Sexualität zu beherrschen als Mann. Und wer könnte jetzt sagen, ist das als Mann noch nie passiert? Und damit verurteilt Jesus mit Hilfe der Tora die gesamte jüdische Männerwelt. Vom verachteten Zöllner angefangen bis zum hohen Priester mit seinen angeblich immer reinen Händen. Da ist keiner von euch, der schuldlos wäre. Und er verurteilt eine Männerwelt, die das Weib als Gottesdienst unfähig erklärt hat, habe ich Ihnen erklärt. Mit der Behauptung, durch Eva kam die Sünde in die Welt. Und deshalb bei den orthodoxen Juden heute noch Männergottesdienst. Frau darf auch kommen, vielleicht, oft auch nicht. Aber dann sitzt sie oben auf der Empore hinter einer spanischen Wand und guckt durch die Ritzen, wie die Männer Gottesdienst halten. Oder hinten, wenn keine Empore da ist, hinten hinter einer spanischen Wand. Bei den liberalen Juden ist es anders, aber ich spreche jetzt hier von der Orthodoxie, die den Glauben Israels seit der Zerstörung des Tempels bis heute durchgetragen hat. Und deshalb habe ich auch vor dem verstocktesten orthodoxen Juden, der mich anspuckt und ablehnt, eine Hochachtung. Der Glaube Israels wäre längst versandet, wenn die nicht gewesen wären. Im Neuen Testament waren das die Pharisäer. Ihre Schwachstellen kennen sie ja auch. Ich auch. Das andere Gebot, du sollst nicht töten. Ich aber, und ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich aber sage euch, wer nur mit seinem Bruder Krach hat, dass er mit ihm nicht mehr redet, dass er sich für ihn und seine Not nicht mehr interessiert, dass er an ihm vorbeigeht und ihn nicht mehr beachtet, der hat ihn doch schon erschlagen in seinem Herzen. Der ist doch so, als wäre er für ihn tot. Wer unter euch kann jetzt sagen, Herr, das ist mir nie passiert. Und nun, warum benutzt nun Jesus ausgerechnet diese beiden Gebote, um als Demonstrationsobjekte? Warum? Was ich Ihnen jetzt sage, finden Sie hier in keinem christlichen Kommentar. Weil an diesen beiden Geboten der große König David schuldig wurde, leuchtendes Vorbild bis heute für alle Juden. Und wo es in der rabbinischen Lehre heißt, wir dürfen unsere Könige nicht zu den Sündern rechnen. Durch die Salbung zum Königsamt sind sie sündenfrei geworden. Und da sagt Jesus, nein. Keiner von euch, auch David nicht, könnte sich dem entziehen, wozu ich gesandt worden bin. Da ist keiner, der sündlos ist. Auch nicht einer, schreibt Paulus. Auch David nicht. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Ich sagte, Jesus hat die Tora nicht nur gelehrt, das heißt ihre reinen Quellen, sondern sie auch vorgelebt. Noch als er den Todesweg beschreiten musste, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Bis hin, es ist vollbracht. Was denn? 3 Jahre Lehrtätigkeit, 33 Jahre Leben auf dieser Erde? Nein. Diese von einem Teil Israels ersehnte Stellvertretung, jetzt ist sie geschehen. Jetzt ist sie da. Für uns getan. Für mich getan. Wissen Sie, ich habe es erlebt, wenn einem Juden das in seinem Leben aufging, was das für eine Überwältigung war und was das für ihn bedeutet hat. Dieses für mich getan. Und damit ein ganz neues Leben begonnen hat. Wodurch? Die Antwort gibt Jesus selbst. Ich bin gekommen, Tora und Propheten zu erfüllen. Ich sollte nicht wähnen, dass ich gekommen bin, Tora und Propheten aufzulösen. Bis zum Ende dieser Welt und dieser Zeit wird die Gültigkeit der Tora bleiben. Da wird kein Tüttel vom Gesetz genommen. Kein Buchstabe verschwindet. Diese ehernen Satzungen bleiben gültig nicht nur für Israel, sondern auch für die Welt. Durch Israel für die Welt. Mit seinem Leben, Leiden und Leiden unter der Tora zeigte Jesus den vor Gott schuldigen Gehorsam auf, den das Volk nicht bringen konnte. Hebräer 5, Vers 8 folgende. Christus hat an dem, was er litt, obwohl er Gottes Sohn war, Gehorsam gezeigt. Und als es vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Für eine endgültige Lösung von der Schuld waren die dargebrachten Sühnopfer im Tempel zu Jerusalem zwar wichtig, aber sie reichten nicht aus. Deshalb wurde Jesus das endgültige Sühneopfer, das Lamm Gottes. Um es zu bringen, ging Jesus den Weg des totalen Gehorsams. Bis in den Tod. Noch einmal, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet, das Kreuz ist nicht und niemals ein Zeichen gegen das jüdische Volk, was Christen in den vergangenen Jahrhunderten daraus gemacht haben, sondern das Zeichen der Heilswirklichkeit für Israel. Das Sühnopfer Jesu gilt für sein Volk zuallererst, Römer 1,16. Hier wurde Wirklichkeit, was im Alten Testament als messianische Wirklichkeit erhofft wurde. Zum Beispiel im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Die Erfüllung der Tora und das Sühnopfer durch Jesus ist Evangelium für Israel. Auch wenn Israel in seiner Blindheit das bis heute als gesamtes Volk nicht erkennt und ablehnt. Und die Zeugen dieser Wirklichkeit als Verräter am jüdischen Volk verurteilt. Evangelium für Israel, das hat keiner so trefflich ausdrücken können wie der Apostel Paulus. Der war nicht nur Jude, der war ja auch mal Rebbe, ein Rabbiner. Ich nenne jetzt einige Stellen. Erste, Philipper 2,8. Er, Jesus, ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und nun nehmen Sie mal das Wort Gehorsam, das wie eine Last auf Israel liegt. Obwohl die Rabbiner bemüht sind, diese Last zu mildern mit den Worten, Gott hat uns die Tora gegeben, damit wir sie halten, und ein jeder kann sie halten, wenn er nur will. Das hat Jesus und das hat auch Paulus sehr hart bestritten. Zweitens, 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat ihn, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das bedeutet, Jesus ist nicht gegen Tora und Torafrömmigkeit Israels gestorben, sondern um sie an das von Gott gewollte Ziel zu bringen. Darum sagt er in Römer 10, Vers 4 als drittes, ist Jesus Messias der Tora Ziel. Lesen Sie bitte nicht die fälschliche deutsche Übersetzung, wenn es da heißt, darum ist Jesus Christus des Gesetzes Ende. Da steht im Griechischen das Wort Telos, Ziel. Ist Jesus Messias der Tora Ziel. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht vor Gott. Und viertens Galater 3,24, so ist die Tora ein Zuchtmeister auf Christus hin. Das heißt, sie lehrt mich meine Verlorenheit erkennen und treibt mich in die Arme Christi. Es gibt keine andere Alternative. Denn, fünftens Römer 3,20, durch die Tora kommt Erkenntnis der Sünde. Und so bekennt Paulus, sechstens, Römer 7, Vers 10, die Tora gereichte mir zum Tode, die mir doch zum Leben gegeben wurde, wie es heißt, wer sie tut, wird durch sie leben. Und ich wiederhole, es hat nur einen gegeben, der die Tora in der Kraft Gottes lebte und sie seinem Volk vorlebte. Und die Antwort darauf war Leben. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Ich sage nochmal, die Antwort war Leben. Auferstehung Jesu. Sehen Sie mal die Auferstehung auch in diesem Zusammenhang. Hier erfüllt sich dieses Wort. Und für jüdische Christen ist das auch der eigentliche und tiefe Sinn der Auferstehung Jesu. Und an dieser Auferstehung dürfen nun alle teilhaben, die an Jesus festhalten und sein stellvertretendes Tun für sich annehmen wollen. Für mich hast du die Tora Gottes erfüllt. Und darum darf ich an deiner Auferstehung teilhaben und mit dir in der Ewigkeit leben. Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Das gilt doch für die Juden zuallererst. Die Heiden hatten keine Tora, die sie erfüllen mussten oder nicht. Und wer nun heute als christlicher Theologe behauptet, die Juden haben für ihr Heil eine Evangeliumsverkündigung nicht nötig, der hat noch nie sein Neues Testament begriffen, auch wenn er Pfarrer ist. Darum, nicht die Tora ist der Weg zum Leben, aber die in Jesus erfüllte Tora. Deshalb Jesu ewig gültiges Wort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das wird von den Juden als hochmütige Arroganz gegenüber dem Judentum bestritten. Ich bin der Weg für euch. Und auch die Heiden dürfen daran teilnehmen, die Hinzugeführten. Der hat ausgelöscht, was mit sich führt den Tod. Der ist's, der mich reinwäscht, macht schneeweiß, was ist rot. In ihm kann ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Hat Paul Gerhard schön zum Ausdruck gebracht. Jesus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das mit der Hoffnung Israels auf das Ziel hin muss ich jetzt lassen. Aber das war ja auch genug und komprimiert. Sie haben genug darüber nachzudenken. So, und damit muss ich Abschied nehmen von Ihnen. Morgen früh reise ich ab. Wird das noch aufgenommen?
Das wird noch, das ist jetzt aufgenommen worden.
Gut, dann sage ich nachher noch was.
Beten Sie noch mit uns?
Das kann ich machen. Lieber Herr Jesus Christus, mein Herr und Gott, Jeshua HaMashiach, du hast mich in meiner Not gefunden, hast mich zu deinem Diener gemacht, hast mich zu Menschen geführt, die mir auch lieb waren in all meiner Not, hast mir Schwestern und Brüder zur Seite gestellt. Ich danke dir, auch an diesem Abend, wo ich für dich zeugen durfte. Du hast mir immer wieder Kraft gegeben und Mut gemacht, wo ich glaubte, nicht mehr weiter zu können und wo ich glaubte, am Ende zu sein. Aber so ging es mir ja vielleicht nicht allein, sondern für all, bei all denen, die hier sitzen und mit mir beten. Und so bitten wir dich als deine Gemeinde: Bleib bei uns. Auch in unserem Leben will es Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Begleite uns durch die Nacht. Halte uns an deiner Hand, bis wir dort sind, wo du uns haben willst. In dem großen Shalom Gottes, in der Ewigkeit. Amen.